Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir wollen mit dieser Sendereihe Mensch, erkenne dich selbst das Denken des Heiligen Vaters tief ergründen. Mensch, erkenne dich selbst ist ein grundlegendes Motto von ihm. Wir wollen dieses Motto in den verschiedenen Aspekten seines Handelns analysieren und diskutieren. Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin und ich freue mich, für diese Sendereihe einen Gast in unserem Studio zu begrüßen, der sich ganz tief mit dem Denken des Heiligen Vaters beschäftigt hat. Es ist Pfarrer Erich Maria Fink. Herr Pfarrer Fink, Sie sind Priester der Diözese Augsburg in Deutschland, aber Sie wirken zurzeit in Russland. Wie kam es, dass Sie sich mit dem Denken des Papstes so tief beschäftigt haben? Und was führt Sie nach Russland? Erzählen Sie aus Ihrem Leben, damit wir wissen, mit wem wir Sie als Gesprächspartner zu tun haben.
Graf Brandenstein, es sind zwei Fragen. Ich möchte sehr gerne darauf eingehen und ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Ich bin jetzt in Russland fast 5 Jahre schon. Bin schon fast 18 Jahre Priester. Warum ich nach Russland gekommen bin, das ist sicher kein ganz gewöhnlicher Weg. Mein Vater war 7 Jahre in Russland, 4 Jahre in der Gefangenschaft und natürlich hat er uns Kindern davon erzählt, deswegen war Russland für mich ein Begriff. Er hat auch immer gut erzählt von dem russischen Volk. Viel Hilfe hat er erfahren, als er dort im Lager war. Babuschkas haben ihm zu essen gegeben, obwohl das unter Todesstrafe verboten war. Das hat mich als Kind alles sehr beeindruckt. Und er ist als einer von wenigen, hat er dieses Lager überlebt. Ich denke, es waren nur 2 Personen, die dieses Arbeitslager überlebt haben. Und als er zurückkam, nach seinen Jugendjahren, hat er dann relativ spät geheiratet. Eine sehr junge Frau mit 14 Jahren Unterschied und meine Eltern, die hatten halt auch so ihre Probleme, um sich gegenseitig zu verstehen. Und wir haben unsere Zuflucht genommen zum Gebet, haben Fatima kennengelernt, den Rosenkranz kennengelernt durch Fatima und man hat uns die Botschaft von Fatima einfach vorgelesen. Dann hörte ich, dass hier viel die Rede ist von Russland, dass im Grunde genommen von der Bekehrung Russlands und dieser Entwicklung, dass Russland zu Gott zurückfindet, der Frieden in der ganzen Welt abhängt. Und ich dachte mir damals als Kind, 10, 12 Jahre, dafür möchte ich einmal arbeiten. Und das war mein Kindertraum, den ich nie verloren habe. Das hat mich immer dazu gedrängt. Als ich dann Priester war mit 3 Pfarreien, da dachte ich natürlich nicht, dass sich dieser Kindertraum jemals erfüllen wird. Und es gibt eine Ordensgemeinschaft, die in Rom sehr bekannt ist. Und da wollte dieser Erzbischof Tricarico, der sich sehr für Russland einsetzt, er wollte, dass diese Ordensgemeinschaft eine Niederlassung in Russland gründet. Und er hat sich mit meinem Bischof in Verbindung gesetzt, ob ich denn nicht bereit wäre, diese Gemeinschaft zu begleiten. So kam ich nach Russland.
Ich freue mich auch sehr, dass wir miteinander sprechen können. Wir sind seit langem befreundet und ich weiß von Ihnen, dass Sie sich wie kaum ein anderer mit dem Denken des Heiligen Vaters beschäftigt haben. Erzählen Sie uns doch, was fasziniert Sie so an dem Denken und wie kamen Sie darauf, sich mit dem Papst und seinem Denken zu beschäftigen?
Ich muss zugeben, dass wir während unseres Studiums eigentlich fast nie irgendwelche Texte von Papst Johannes Paul II. Behandelt haben. Vielleicht mal 2 Zitate in der Moraltheologie, das war's dann. Und erst als ich Priester war, bin ich eigentlich durch die Enzyklika Dives in Misericordia Deus, Reich ist Gott an Barmherzigkeit, auf diesen Schatz aufmerksam geworden. Ich hab das für mich selber studiert, habe da gelesen und gemerkt, hier tut sich ja eine vollkommen neue Welt auf, die ich weder von der Theologie her noch von dem ganzen modernen Denken, das uns an der Uni vermittelt wurde, gekannt habe. Und ich habe gemerkt, das ist mehr als wie nur fromme Betrachtungen, aber auch mehr als pastorale Anweisung. Hier steckt ein philosophischer, theologischer Grundansatz dahinter, dem möchte ich nachgehen.
Eine neue Welt tut sich auf, das sind starke Worte. Können Sie uns die Grundzüge dieser neuen Welt im Denken des Heiligen Vaters skizzieren?
Das ist etwas viel verlangt, aber ich kann gerne mal versuchen. Ich habe dann mit einem priesterlichen Freund zusammen, der sich auf eine Promotion vorbereitet über das Denken des Papstes, dann sehr intensiv mit allen Schriften von Johannes Paul II. Befasst, und zwar auch seine Schriften natürlich von früher, bevor er Papst wurde, wo er Professor war, dann Kardinal. Und wir haben uns Tage und Nächte lang da gemeinsam drüber unterhalten und versucht, das zu erforschen. Ich möchte sagen, wenn man einen Grundzug überhaupt mal so unvermittelt ins Wort fasst: Mensch, erkenne dich selbst. Er geht von der menschlichen Person aus und betrachtet zunächst sich selbst. Und bei dem Erforschen seiner selbst, da ist er eben zu einem Grundgesetz, zu einer Grundlogik gekommen, wie der Mensch sich verwirklicht. Und wenn ich das nur ganz kurz beschreiben darf, es geht darum, dass er sagt, gegenüber der herkömmlichen Philosophie und Theologie, da bestand die Vorstellung darin, dass man sagt, wir sind Empfangende. Und der Sündenfall der Neuzeit besteht darin, dass man kreativ sich selber gestalten will, irgendwo sich von Gott loskoppelt und sich selber macht. Und heutzutage, wenn jemand den Glauben bewahren will, irgendwo konservativ denkt, dann hält er fest mit aller Gewalt an der Vorstellung, hier ist Gott, hier bin ich als Geschöpf, und um mich zu verwirklichen, muss ich demütig mich öffnen wie ein leeres Gefäß und empfangen das göttliche Leben. Und diese Gedanken von Kreativität, die klingen den meisten Ohren von Theologen, die sich an die Tradition halten, schon sehr verdächtig. Und es war schon ein Moment, das ich beim Papst entdeckt habe und dem ich nachgegangen bin: Wie baut denn er jetzt diese ganzen moderneren Gedanken mit ein? Er sagt, natürlich empfangen wir das, was uns reicher macht, von Gott. Aber auf welchem Weg? Und da muss man von diesem einfachen Prinzip, Gott der Gebende und ich stelle mich hin und öffne mich in Demut zu empfangen, das muss man ergänzen. Das ist einfach nur die Hälfte. Da braucht man so einen neuen Grundansatz. Und er entwickelt aus dem Personalismus, er sagt, der Mensch ist Person, das ist etwas Dynamisches, ein Prozess. Und welcher Prozess geht hier vor sich? Er sagt, wie kann ich mehr von Gott empfangen? Das geht nicht, dass ich nur meine Hände öffne, mein Herz öffne und sage, jetzt füll mich mal, sondern es geht in der personalen Gemeinschaft, Communio Personarum. Er sagt, so wie ich mich auf ein Du zuwende, davon hängt es ab, ob diese Verbindung zum Du für mich zur Bereicherung wird. Ich möchte es ganz einfach machen. Er knüpft an ein Wort des Konzils an, wo man umgekehrt sagen muss, durch ihn kam es wahrscheinlich so in das Konzil, in den Konzilstext. Die Person verwirklicht sich in der Hingabe ihrer selbst. Und seine Grundstruktur ist nun die: Der Mensch besitzt von Anfang an einen inneren Reichtum, ist nicht nur leer. Und indem er diesen Reichtum, seine eigene Subjektivität, den Inhalt seines Herzens zum Geschenk macht, für ein Du, beginnt ein Austausch mit diesem Du. In dem Maß, in dem ich mich gebe, kann ich dann vom Du wieder seinen Reichtum empfangen. Das überträgt der Papst letztlich auch auf Gott, dass er sagt, der Mensch steht vor Gott nicht nur als der Empfangende, sondern als der, der sich personal Gott hingibt. Und im Hingeben gibt er Gott die Möglichkeit, dass der Austausch beginnt, dass Gott sich ihm schenkt. Und dieses Reicherwerden verlangt eben nicht nur das sich öffnen, sondern die Kreativität. Mit voller Fantasie überlegen, wie gestalte ich meine Hingabe? Wie gehe ich auf Gott zu, um dann wieder nach diesem Maß von Gott neues göttliches Leben zu empfangen? Und so schreitet in seinem Denken der Prozess voran.
Und diese schönen Gedanken werden dann besonders plausibel, wenn wir praktische Beispiele erfahren, wie man das nun in der Praxis erleben kann. Sie sind in Russland, Sie bemühen sich dort eine Pfarrei in der Stadt Beresniki am Ural aufzubauen, eigentlich aus dem Nichts heraus. Können Sie aus Ihrer Arbeit in Russland diesen Grundansatz des Heiligen Vaters ein bisschen aus der Praxis her plausibel machen?
Eine interessante Frage. Ich möchte mal so sagen, natürlich, dieses Denken des Papstes habe ich sehr verinnerlicht. Und ich verstehe mein ganzes Leben von diesem Grundansatz her. Und dieser Ansatz gibt mir auch die Kraft für die ganze Arbeit in Russland. Aber es beginnt eigentlich schon damit, ich wollte mein Studium weiterführen, wollte in Moskau wohnen, wollte dort Kontakte zur orthodoxen Kirche aufbauen, hatte das Ganze studiert mit der Orthodoxie und den Reichtümern. Und dann sagt eben der Moskauer Erzbischof zu mir, solche Leute braucht er nicht, da kann ich wieder heimgehen. Ich soll in den Ural gehen, zu Russlanddeutschen und dort Verantwortung für die Pastoral übernehmen und Pfarrer werden. Und allein schon dann Ja zu sagen, auch wenn man das als allerletztes gewollt hat, das ist schon so eine Form der Hingabe. Und wenn es mit dem Vertrauen gekoppelt ist, ist man überzeugt, wenn ich da bereit bin, dann wird Gott mir auf der anderen Seite auch antworten. Und das Schöne, dass ich einfach dort vom ersten Tag an die Fügung Gottes erlebt habe, wie mein ganzes Leben vorher nicht. Jeden Tag, ich muss fast sagen, jede Minute, und es ist bis heute so geblieben.
Und also Sie sind jetzt aufgrund der Fügung des Erzbischofs von Moskau in eine der östlichsten Pfarreien Europas gekommen.
Es ist die östlichste katholische Pfarrei Europas, weil sie gerade an der Grenze liegt, die geografische Grenze, der Ural.
Aha. Und was machen Sie da und was erleben Sie da?
Ja, zunächst war ich einfach zuständig für die kleine Gruppe der noch verbliebenen russlanddeutschen Katholiken. Aber die Situation ist eine besondere. Es ist eine Stadt, sehr jung, unter dem Kommunismus entstanden, nach sozialistischem Muster, 70 Jahre alt, 220.000 Einwohner etwa. Und weil es dort bisher überhaupt keine religiösen Traditionen gibt, auch nicht die orthodoxe, es gibt nur am Rand eine ehemalige Dorfkirche, sind wir relativ frei und haben sehr gute Ausgangspositionen. Die Stadtverwaltung steht hinter uns und wir haben jetzt dort einfach mal geschaut, was ist eigentlich der Bedarf und haben nicht nur eine Kirche gebaut, sondern ein großes Sozialzentrum, um einfach ein Zeugnis ablegen zu können für die göttliche Würde eines jeden Menschen, wie unser Papst es ausdrückt, ohne dass wir jetzt die Leute katholisch machen wollen. Und wenn man sieht, wie die Leute an den Mülltonnen wühlen und am Morgen suchen nach irgendetwas Brauchbarem, dann denkt man sich, da sind wir einfach als Christen an erster Stelle gefordert. Und ich habe ja nie gedacht, dass ich mich mal im Leben mit Straßenkindern befassen werde. Das ist nicht mein Ressort und ich möchte nicht sagen, dass ich da das besondere Talent der Erziehung habe. Aber in der Zwischenzeit, nachdem diese Kinder zu mir kamen von sich aus und um Hilfe gebettelt haben, bin ich einfach darauf eingegangen. Inzwischen haben wir 3, 4 Wohnungen, wo Straßenkinder leben, die wir betreuen, die alle von mir abhängig sind. Und ich habe unendlich viel gelernt durch diese Beschäftigung. Ich habe Gott auf ganz neue Weise kennengelernt. Da muss ich auch sagen, dieses Gottesbild, das ich vom Papst hier bekommen habe, hat sich vertieft, aber auch das Wesentliche des Menschen. Und ohne diese Theologie der Hingabe hätte man nicht die Kraft, so etwas umzusetzen.
Also Sie als deutscher Priester bauen ein Sozialzentrum in dieser russischen Stadt auf, um die Ärmsten der Armen dort mit dem Nötigsten an Nahrungsmitteln zu versorgen.
Nicht nur Nahrungsmittel, auch andere Dinge, Kleidung und waschen können und so weiter.
Aha, und Sie nehmen Straßenkinder auf, die verwahrlost auf der Straße verlassen von den Eltern sind, geben ihnen eine Wohnung, betreuen sie. Und diese Hingabe führt dazu, dass sie jetzt nun eigentlich am Reichtum der Beschenkten teilhaben sollen. Das ist ja die Idee des Heiligen Vaters. Die Hinwendung zum Du führt zu einer Teilnahme am Reichtum des Anderen. Wie spüren Sie diese Teilnahme am Reichtum dieser Armen?
Also ich muss schon bekennen, dass ich mich in meiner Art der Seelsorge sehr gewandelt habe. Wenn ich mir vorstelle, wenn in Deutschland irgendein Landstreicher an der Türe geklopft hat, dann habe ich ihm einfach 5 Mark gegeben und war glücklich, wenn er möglichst bald wieder geht. Ich habe mich nicht auf ihn eingelassen, ganz einfach. Und auch der ganze soziale Bereich, der war für mich relativ unbekannt. Da gibt es die Caritas, da gibt es alles, Organisationen, hauptberufliche Leute, die beschäftigen sich damit, aber die Seelsorge war davon nicht berührt. Dann auch, man schützt sich einfach in der ganzen pastoralen Arbeit. Man kann nicht alles machen und versucht es einfach auch zu delegieren und so. In Russland komme ich jeden Tag an die Grenze meiner Kraft. Es ist wirklich eine Tätigkeit. Wenn man sich darauf einlässt, kann man nicht irgendwo sich dann zurücknehmen. Ich habe auch einen Grundsatz gelernt. Immer wenn jemand mich um Hilfe bittet, betrachte ich es als eine Chance oder als ein Anruf Gottes. Und ich versuche zuerst mal, ich kann nicht alles tun und helfen, aber ich versuche zuerst mal darauf einzugehen und zu schauen, was ist zu machen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, jedes Mal erwächst daraus wieder ein neues Element für den Aufbau unserer Pfarrei. Taufen, Beichten, Sakramente, ja. Und wie erlebe ich es dann, dieses Teilhaben? Ich muss sagen, wir haben in unserer Pfarrei wirklich so urkirchliche Zustände. Wir sind eine Familie, eine Gemeinschaft in Liebe verbunden, die einen trägt. Es ist was Schönes. Oder bei den Kindern, selbst wenn ich am Abend schon ganz erschöpft bin und dann zu meinen Kindern komme und wenn wir dann gemeinsam beten und im Kreis sitzen und uns austauschen über den Tag, dann schöpfe ich daraus wieder Kraft. Aber ich bin natürlich überzeugt, der Papst geht ja weiter, er sagt, ich nehme am Reichtum des anderen teil, durch die Hingabe an das Du, aber letztlich begegnet mir Christus selber im Du. Und letztlich ist es Christus selber, der antwortet. Und ich spüre einfach, wie hier Gott ins Spiel kommt, sobald der Mensch bereit ist zur Hingabe.
Sobald der Mensch bereit ist zur Hingabe an den anderen, hat er sozusagen Gotteserlebnisse.
Gotteserlebnis, das klingt schon so, als ob man dann Gott unmittelbar erfährt. Aber wenn ich es betrachte, muss ich sagen, hier ist einfach die Gnade mit am Werk.
Können Sie uns ein paar konkrete Beispiele sagen, wo Sie klar spüren, das hat jetzt der Herrgott gefügt, das hat er mit seiner Gnade bewirkt?
Da kann ich 1000 Beispiele erzählen. Der Kirchenbau an sich. Ein einziges Wunder, wie er sich entwickelt hat, ist ja nicht nur eine Kirche, sondern mit dem Sozialzentrum auch Anbetungskapelle und Kloster damit verbunden. Und jedes Mal, wenn es Schwierigkeiten gab, musste ich am Ende zugeben, das hat Gott alles nur zugelassen, weil er es noch besser wollte. Und wir können heute stolz drauf sein. Am Anfang, als wir die Baugrube ausgehoben hatten, da stand ich davor und musste sagen, was machst du da, was fängst du da an? Die ganzen großen Organisationen haben abgesagt zur Unterstützung. Ich habe Angst bekommen. Und dann habe ich wieder alles in die Hand Gottes gelegt und gesagt, Jesus, ich bin nicht schuld. Ich wollte das ja so gar nicht. Ich lege alles in deine Hand und ich werde nie behaupten, dass ich die Kirche gebaut habe, sondern immer davon Zeugnis ablegen, du hast es gebaut. Und wir spüren, Gott hat es genützt, nicht nur die Wunder zu wirken, dass es geschehen, also vollendet werden konnte jetzt, sondern auch, er hat uns mit diesem Gebäude ein Programm mit auf den Weg gegeben. Unsere ganze Pfarrei ist in eine Schule genommen. In welche Schule? Es gibt drei Grunddienste, von denen die Kirche spricht. Nicht nur Liturgie miteinander zu feiern, Gottesdienst, Anbetung, sondern natürlich das Wort Gottes verkünden, die Martyria und daneben der soziale Dienst, die Diakonia. So spricht man von drei Grunddiensten. Und wir haben jetzt entdeckt und erkannt, mit diesem Gebäude an sich, das am Anfang so gar nicht geplant war, in dieser Einheit dieser drei Teile, will Gott uns ein Programm geben für unser Pfarreileben. Gott will, dass möglichst viele Gläubige einbezogen sind in diesen sozialen Dienst. Und es hat sich wunderbar entwickelt. Wie wir geführt wurden, weil gar nichts anderes übrig blieb, die jungen Leute damit einzubeziehen, ist für uns jetzt eine Wegweisung für die Zukunft. Oder die Vorbereitung.
Also junge Leute ihrer Pfarrei helfen bei der Caritas, die Armen
zum Beispiel zu versorgen. Lebensmittel einzukaufen und die zu übergeben, weil wir kein Geld aus der Hand geben dürfen, weil es missbraucht würde. Oder weil ich kein Russisch kannte am Anfang, sind viele mit einbezogen in die Sakramentenvorbereitung. Alle, die getauft werden, und es sind Dutzende, immer wieder, wenn jemand kommt, finden wir jemand anderen aus der Pfarrei, der sich mit diesem zusammen auf den Weg macht und monatelang sich vorbereitet. Da wachsen persönliche Verbindungen, persönliches Zeugnis und dadurch wächst etwas ganz anderes. Oder nachdem unsere Ordensgemeinschaft uns verlassen musste, die können nicht bei uns bleiben, ist so, dass wir erkannt haben, diese Anbetung, die eigentlich geplant war, die brauchen wir jetzt nicht abschreiben, sondern wir haben schon entdeckt, was für ein Schatz das bedeutet. Wir organisieren jetzt mit den Gläubigen der Pfarrei diese eucharistische Anbetung. 24 Stunden pro Woche haben wir schon und da wollen wir dann einfach fortschreiten und das Schritt für Schritt erweitern.
Die Schwierigkeiten hat Gott zugelassen, weil er noch was Besseres draus machen wollte. Und Sie sprechen davon, dass es sein Werk ist. Das ist das Geschenk, was Sie erspüren, wenn Sie sich ganz hingeben, um den Menschen und Gott zu dienen.
Ja, aber das liegt nicht nur an meiner Hingabe. Es hängt jetzt alles ab von diesem Weg, den die Pfarrei geht. Und ich kann einfach nur ein Zeugnis dafür ablegen, das ist das Grundgesetz, nach dem das Reich Gottes sich aufbaut. Nicht herrschen, sondern dienen. Nicht selber wissen wollen, das brauchst du, sondern zuerst mal hinhören und sich auf den anderen einlassen. Und nur in diesem Austausch kommt Gott ins Spiel.
Und Sie haben jetzt viele Freunde und Mitarbeiter ehrenamtlich im Zweifel gefunden, die Ihnen helfen, diesen Dienst weiterzugeben und zu multiplizieren.
Es geht noch weiter, dass sich schon eine Gruppe bildet von Leuten, die sich vollkommen dafür einsetzen wollen, wie in einem gottgeweihten Leben, die schon in unserem Zentrum wohnen, aber nicht nur Mitarbeiter, sondern sie wollen der Motor sein, um so eine lebendige Gemeinde aufzubauen.
Es ist eine großartige Perspektive für die pastorale Arbeit generell, insbesondere dann, wenn man kein Geld hat.
Ja, das mit dem Geld ist die andere Sache. Ich spüre, wenn wir selber wirklich mit dem Geld gewissenhaft umgehen und keinerlei Vorteil für uns selber draus ziehen wollen, dann sorgt Gott dafür. Wir haben ja viel Geld gebraucht, um das aufzubauen. Da kommen Krankenhäuser auf uns zu und wollen Medikamente. Manchmal sind es gleich 1.000 Euro, die da gebraucht werden. Und je freizügiger man dann das einsetzt, ich habe einmal gedacht, ja, jetzt bauen wir unsere Kirche, kann ich diese 1.000 D-Mark waren das damals noch geben? Und da sagte ich mir, nein, der liebe Gott will zuerst diesen sozialen Dienst, er sorgt schon. Und am Abend kam ein Anruf aus Deutschland, total ungewöhnlich. Eine fremde Frau sagte zu mir, ich habe auf ihr Konto 2000 D-Mark überwiesen. 1000 D-Mark für sozialen Einsatz, 1000 D-Mark für den Kirchenbau. Die wusste von nichts, aber ich habe es verstanden, das hat Gott mir gesagt als Bestätigung.
Schön. Mensch, erkenne dich selbst. Eine neue Welt tut sich auf. Schwierigkeiten hat Gott zugelassen, um was Besseres draus zu machen. Einige Stichworte in dieser ersten Sendung. Liebe Zuschauer, wir wollen in dieser Sendereihe das Denken des Heiligen Vaters tiefer erforschen, die neue Welt, die sich auftut, ergründen. Und ich freue mich auf weitere Folgen mit Ihnen, Pfarrer Fink, und würde mich freuen, wenn Sie, liebe Zuschauer, dann wieder bei uns sind. Auf Wiedersehen.